Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Schwalbe-Ambassador Tan Chuckler. Tan hat unglaublich viele Talente. Er ist Model, Schauspieler, Comedian und spielt Rollstuhlbasketball. Eine Krankheit hat ihn als Jugendlicher in den Rollstuhl gebracht, was ihn aber nicht davon abgehalten hat, seine Träume und Ziele zu verwirklichen. Und ich wollte von ihm wissen, wie hat sich eigentlich Rollstuhlbasketball verändert? Wie geht er mit der Unsicherheit von anderen um, die ihm im Alltag begegnen? Und über was kann er eigentlich in seiner Comedy-Show alles Witze machen? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Tan, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns einen Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
Ja, Tobi, ich bin tatsächlich zu Hause heute mal ausnahmsweise. Ich war jetzt ein bisschen auf Tour, habe ein bisschen Sport gemacht und habe mich ja vorbereitet quasi auf die nächsten Termine. Und jetzt bin ich froh, ja, zu Hause zu sein und mit dir ein bisschen Podcast zu machen. Das ist doch eine gute Sache.
Das ist super, dass du dir wirklich die Zeit nimmst, weil ich glaube, so ein Tourleben und so viel unterwegs, das ist schon super anstrengend, oder?
Ja, tatsächlich. Also man ist viel im Auto unterwegs. Ne? Also ich hatte nicht gedacht vorher, bevor ich mit dem ganzen Spaß angefangen habe, dass ich so viel Zeit im Auto verbringen werde. Ich habe fast das Gefühl, ich müsste einen zweiten Wohnsitz anmelden. Es ist so viel Autofahrerei und ich glaube, ich habe es mal versucht nachzuvollziehen. Ich bin in einem Jahr 80.000 Kilometer gefahren.
Ja, super.
Wie viel Fahrrad fährst du in einem Jahr?
Bei weitem nicht so viel, also nicht mal annähernd so viel. Und ich bin zum Glück auch aus der Zeit, ich habe mir das abgewöhnt, so viel Auto zu fahren, weil ich bin auch mal ähnlich viel gefahren, aber so richtig Spaß macht's nicht, gefühlt. Nee. Vor allen Dingen nicht in Deutschland. Nee. Also das ist das ist schon echt ein bisschen spannend. Das aber stimmt. Du bist ja Schauspieler, Sportler, Comedian. Zu wie viel Prozent bist du eigentlich was? Yes.
Gute Frage, aber da muss ich jetzt überlegen. Also ich glaube, also wenn ich jetzt sagen würde, 50% Schauspieler, 50% Comedian, bleibt ja nichts mehr für Sportler übrig. Mhm. Jetzt würden meine Mannschaftskollegen sagen, ja, 0%, das kommt hin, weil du nie beim Training bist. Aber ich glaube, das ist echt hart. Also ich sag mal, 20% Sport. Und der Rest, die restlichen 80%, also 40-40 tatsächlich dann Schauspiel und Comedy, ja.
Okay.
Comedian.
Ja, Wahnsinn, das kommt hin. Ja, ich hätte bei dir auch, hätte mir auch vorstellen können, 50 das, 50 das und die restlichen 30 dann Sportler, weil dein Leben fühlt sich echt so an, wenn man von außen drauf guckt, als ob da einfach so viel passiert. Das ist echt, echt crazy.
Ein bisschen mehr Stunden wären gut so am Tag, oder? Das kennst du auch, oder? Der Tag ist einfach schnell vorbei.
Ganz genau. Wir sprechen jetzt so bekannt eigentlich miteinander, weil wir ja schon mal eine Folge miteinander gemacht haben. Und zwar Folge 105 und das war im Juni 2022. Da haben wir schon mal ganz viel über deine Geschichte gesprochen, weil du sitzt ja im Rollstuhl und das hindert dich aber nicht an irgendwas, sondern du machst unglaublich viel in deinem Leben, was so unglaublich beeindruckend ist. Aber vielleicht kannst du den Zuhörern, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, mal ganz kurz abreißen. Wie bist du in den Rollstuhl gekommen und was machst du seitdem?
Also ich bin tatsächlich auf die Welt gekommen mit Spina Bifida. Das ist eine Rückenmarkserkrankung, die sich schleichend mit der Zeit verschlechtert. Das bedeutet übersetzt offener Rücken. Also das bedeutet, dass das Rückenmark sich nicht geschlossen hat und dadurch die Nervenweiterleitung in die Beine fehlgeleitet beziehungsweise nicht so vorhanden ist, sage ich mal jetzt wie bei dir oder wie bei Menschen, wo das halt sich ganz normal geschlossen hat und sich ganz normal entwickelt hat. Und das muss man sich so vorstellen, dass je mehr Körper, also je mehr Muskulatur da ist, umso schlechter wird das Laufen. Also das heißt, also im Wachstum wird es schlechter. Das bedeutet, ich konnte, bis ich so 15 war, sehr, sehr gut laufen, habe ja aktiv als Fußgänger, nennen Rollstuhlfahrer Menschen, die laufen können, habe ich noch Basketball gespielt und habe viel Sport gemacht, habe Tischtennis gespielt, bin viel Fahrrad gefahren übrigens, und bin dann auch irgendwann, habe ich dann gemerkt, oh ja, jetzt wird schlechter, und dann so ab 20, Mitte 20 habe ich gemerkt, jetzt fehlt es mir leider an Kraft und jetzt reicht es nicht mehr, weil ich jetzt ausgewachsen bin und muss dann halt, es gab eine Übergangsphase mit Krücken, wo man halt dachte, naja, Rollstuhl ist irgendwie, hört sich ein bisschen endgültig an, und man hatte natürlich auch ein ganz anderes Bild davon, wenn man selber nicht so als Rollstuhlfahrer unterwegs war oder keine Berührung damit hatte. Aber dann habe ich auch mal gemerkt, jetzt geht's nicht anders, und dann war es halt, ja, wurde ich halt quasi zum Vollzeit-Rollstuhlfahrer, und dann war das mein stetiger Begleiter.
Das heißt, es ist aber bei dir auch so, die Chancen, dass es besser wird, du wieder laufen kannst, die bestehen eigentlich nicht, oder?
Genau, also das ist schon Status quo, wie es jetzt ist. Es ist sehr, sehr schwierig im Bereich der Nerven. Also in der Medizin ist es so, dass man sagt, alles, was mit Nerven zu tun hat, ist sehr, sehr schwierig, da irgendwie was zu rekonstruieren, weil die Forschung einfach noch nicht so weit ist. Man sagt, vielleicht in 10 Jahren, dann könnte man auch wieder Querschnittsgelähmte wieder zum Laufen bringen. Dann kommt aber noch dazu, es ist ja nicht nur das mit den Nerven. Man hat auch eine starke Skoliose. Dadurch, dass die Muskulatur die Wirbelsäule nicht gerade halten konnte, ist die natürlich sehr schief. Dann ist es auch irgendwo eine Frage der Physik, der Stabilität. Also da gehört so viel Aufwand dazu und so ein großer Eingriff, der dann letztendlich stattfinden müsste, dass ich tatsächlich jetzt schon wahrscheinlich sagen würde, boah, ganz ehrlich, also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Es ist alles gut. Ich komme auch so gut zurecht, und bevor ich mich auf so eine Tortur einlasse, kann ich auch so sehr gut weiterleben, ja.
Ja, genau, das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage gewesen. Also hast du noch irgendwelche größeren Probleme? Ich meine, dass du im Rollstuhl sitzt, das ist natürlich schon an sich jetzt nicht super für dich, aber es gibt ja einfach auch Leute, die unter starken Schmerzen leiden, die einfach noch sehr, sehr viel Begleiterscheinungen dazu haben. Wie ist es bei dir?
Tatsächlich kommen so ein bisschen Sachen dazu. Ich bin ja jetzt auch, das muss ich ja leider zugeben, über 40, und da kommen halt diese typischen Wehwehchen, die man sowieso schon kriegt, egal ob man eine Behinderung hat oder nicht. Also mit klassisch mit, man muss das Handy ein bisschen weiter weghalten. Man spürt die Feier am Tag davor, spürt man dann einen Tag länger. Wenn man irgendwie ein zweites Glas Wein getrunken hat, ist man irgendwie schneller K.O. Also es ist irgendwie Wahnsinn, und ich habe immer gedacht, was ist das denn? Also was ist denn los mit mir? Aber es ist halt einfach eine Alterserscheinung, und behinderungsbedingt ist es so, natürlich muss man aufpassen. Gerade bei Spina Bifida ist es so, dass die Nieren betroffen sind, weil alles, was unter dem, ja, Lendenwirbel oder im Lendenwirbelbereich stattfindet, wird halt durch diese weniger Nerven auch nicht so gut durchblutet. Da muss man, früher gab es mal so ein bisschen so, das ist zum Glück vorbei, aber früher hat man gesagt, wenn man Spina Bifida hat, hat man eine Lebenserwartung von circa, ja, 30 bis 40 Jahren. Das heißt, ich mache jetzt schon seit 3 Jahren Überstunden. Und die Zeiten sind aber vorbei, weil es natürlich damals nur Penicillin gab als Antibiotikum, wenn man mal einen Harnwegsinfekt hatte und so weiter. Das sind so die Begleiterscheinungen, die es da so gibt. Alles andere ist halt so ein bisschen, ja, ganz normal wie bei allen anderen auch. Klar, man hat mal eher ein bisschen Rückenschmerzen, da muss man ein bisschen Physiotherapie machen dagegen. Aber wer hat das nicht? Von daher kann ich noch sagen, relativ viel Glück im Unglück.
Also ich bin jetzt auch schon über 30 und ich kann dir sagen, Rückenschmerzen finden bei mir auch statt. Und zwar
Ja.
jeden Morgen, und Physiotherapie, ja, genau.
Wahnsinn, ja.
Also, genau. Ja, wir sind doch eher anfällig, ne? So wir
Das stimmt.
Menschen.
Sehr, sehr. Man muss, man, gut, dass wir es erkennen, und ich glaube, wenn wir was dagegen tun, dann kann man das auch wirklich, also das ist wirklich kein, gar nicht so ein Quatsch, dass man da wirklich was gegen, dass man das rauszögern kann, glaube ich. Mal, ich weiß nicht,
Ja.
du bist in der Fahrradhaltung ja auch sehr viel gebückt, glaube ich, ne? Du bist ja auch, das ist ja für den Rücken, ist das gut oder ist das schlecht, Fahrradfahren?
Das ist so, wie ich das mache oder wie ich das ganz, ganz lange gemacht habe, ist es, ich habe natürlich einen super starken Rücken, weil ich meinen gekrümmten Oberkörper immer darüber halte.
Ja.
Heißt aber natürlich, dass alle anderen Muskeln so ein bisschen verkümmern, also alles, was Bauchmuskeln betrifft und so. Ich habe so gut wie gar keine Bauchmuskeln, aber so einen starken Rücken, dass ich jetzt total Schwierigkeiten habe, überhaupt Bauchmuskeln zu trainieren, weil mein Rücken immer sagt, jo, mach
Interessant.
ich, kein Problem.
Ja,
Und
ja,
das,
ja.
wie du schon sagst, ne, wenn man das halt erkennt oder wenn man das erkannt hätte früher, dann hätte man wahrscheinlich jetzt weniger Probleme. Also das ist
Du hast
tatsächlich einfach
recht.
so,
Du
ne?
hast recht, ja. Absolut.
Und genau, das ist ganz spannend.
Toll.
Und was ich bei dir halt crazy finde, ist, dass du ja am Anfang laufen konntest, sehr sportlich warst und dann halt in den Rollstuhl gewandert bist. Und das wäre natürlich für ganz, ganz viele Leute einfach wirklich so ein richtiger, ja, Breakdown gewesen. Was macht man jetzt? Jetzt kann man ja nichts mehr machen. Und du hast es halt einfach, du beweist halt, dass es überhaupt nicht stimmt, sondern dass du halt einfach das Beste daraus machst. Aber wie war so diese Übergangszeit vom, ich spiele Basketball als Fußgänger und ich spiele Basketball im Rollstuhl?
Also es war jetzt im Nachhinein betrachtet tatsächlich sehr spannend, weil du musst dir vorstellen, als ich nicht richtig laufen konnte, also nicht genug Kraft hatte, um durch die Stadt zu laufen, habe ich irgendwann gemerkt, weil ich so viel Fahrrad gefahren bin, dass das Fahrrad eigentlich so ein bisschen mein Rollstuhl war, nur dass die Räder halt nicht nebeneinander waren, sondern halt voreinander. Und ich bin eigentlich nur, egal wo ich war, ich bin nur auf dem Fahrrad rumgefahren, weil das einfach für mich die leichteste Möglichkeit war. Und es war noch genug Kraft da. Du musst dir vorstellen, das war so in den, ja, 2000ern, da gab es halt auch noch keine E-Bikes wirklich groß. Und wenn, dann war das irgendwie, dachte man, das kommt aus dem Weltall. Also es hatte fast keiner so ein Ding. Und dann habe ich gedacht, ja, dann fahre ich halt mit meinem Fahrrad und bin dann wirklich super, super angewiesen drauf gewesen. So sehr, dass ich sogar irgendwann mal mit der Stadt sprechen musste hier. Ich komme ja aus Hildesheim, dass ich mir so eine Sondergenehmigung einholen konnte oder lange dafür gekämpft habe, aber sie dann gekriegt habe, dass ich tatsächlich mit einem Fahrrad auf dem Bürgersteig und durch die Fußgängerzone in Höchstgeschwindigkeit allerdings, so stand das da drin, befahren durfte tatsächlich. Und das war so witzig. Und ich habe immer gehofft, dass mich ein Polizist anhält, dass ich dem das mal zeigen kann, weil die das immer nicht glauben konnten. Es sind ein paar Mal passiert und das war dann vor so einem Eiscafé, weiß ich noch ganz genau. Da haben die Leute gesehen, wie der mich angehalten hat und da haben die schon alle so geguckt, oh, der kriegt jetzt erstmal 10 Mark Strafe und muss seinen Ausweis vorzeigen. Aber ich habe dann einfach hier ganz großkotzig, hier, ich habe hier so eine Sondergenehmigung. Und dann sagt der Polizist wirklich, hat er gesagt damals, weil ich ihn nie vergessen, guckt sich das an, liest sich das durch und sagt, das gibt's doch gar nicht. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja krass. Und ein Bild für die Götter war dann, wie ich dann wirklich wieder weitergefahren bin und die Menschen im Eiscafé geguckt haben, warum kann er denn jetzt weiterfahren? Weil du hast natürlich meine Behinderung auf dem Fahrrad überhaupt nicht gesehen. Weil ich das ganz normal bedienen konnte. Wäre ich jetzt abgestiegen und hätte ein bisschen laufen müssen, dann hätte man es sofort gesehen, aber so auf dem Fahrrad war ich sehr, sehr fit. Und dadurch, dass es auch ein schleichender Prozess war, war es natürlich auch so, dass auch das Fahrradfahren sich dann irgendwann leider so ein bisschen erledigt hat, weil die Unsicherheit zu groß war, wenn ich mal irgendwo stehen bleiben musste und meine Beine auf die Straße, um das Fahrrad zu stützen. Das ging dann einfach nicht mehr. Bin ich dann zwei, dreimal umgefallen und habe gesagt, ja, jetzt muss ich mich leider verabschieden. Und deswegen war dieser Übergang immer so ein bisschen, ja, ich vergleiche das immer mit so, wie ist das wohl, wenn du einen Motorradunfall hast oder einen Autounfall und plötzlich aufwachst und im Krankenhaus bist und nicht mehr laufen kannst? Ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer, als wie wenn du dich ein bisschen dran gewöhnen kannst. Natürlich muss man dazu sagen, beim Sport, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wie das beim Basketball war, da ist es natürlich nicht so gewesen, dass ich jetzt gemerkt habe, oh, ich kann nicht mehr laufen. Naja, setze ich mich mal in Rollstuhl und spiele halt einfach Rollstuhlbasketball. Das ist nicht passiert, sondern ich habe lange, lange Zeit, ich habe da wirklich eine schwere Depression auch deswegen gehabt, war 4, 5 Jahre in Behandlung. Und dann hat mein Therapeut irgendwann mal zu mir gesagt, ja, sag mal, es gibt doch auch Rollstuhlbasketball. Du warst doch so ein passionierter Basketballer, wäre das nicht geil für dich? Und ich habe dann irgendwie gedacht, also ich weiß noch, wie ich reagiert habe. Ich glaube, meine Antwort war, ganz ehrlich, so 5 Behinderte, die sich gegenseitig einen Ball gegen den Kopf werfen, da hatte ich keinen Bock drauf. Und habe wirklich gedacht, das ist Reha-Sport, ne? Also ich dachte, das ist wirklich wie so eine Physiotherapie im Rollstuhl, wo man sich so die Bällchen hin und her wirft. Und dann habe ich mir das mal angeguckt im Fernsehen. Zum Glück waren dann Peking, glaube ich, damals die Olympischen Spiele und habe dann gesehen, was ist denn da los? Das ist ja, die fahren da in sich gegenseitig rein. Das ist wie so Autoscooter und Basketball, so eine
Ja,
Mischung. Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt probiere ich das mal aus. Und dann habe ich. Ich weiß noch ganz genau, ich dachte, ach ja, hier kommen und so. Ich mit meiner Erfahrung, ich mache die platt. Ich konnte am nächsten Tag nach meiner ersten Trainingseinheit beim Rollstuhlbasketball die Handbremse, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, aber man hatte ja damals noch so einen Hebel, die Handbremse beim Auto nicht lösen, weil meine Arme einfach nicht mehr mitgemacht haben, weil die so platt waren. Also es war echt der Wahnsinn.
Ja, das ist. Das glaube ich, dass das richtig, richtig anstrengend ist und auf einmal wieder so ganz andere Bewegungen, ne? Und gerade so mit diesem Hintergrund, ja, aber ganz ehrlich, so einen Ball ins Netz werfen, das werde ich ja wohl noch können. Ich glaube, da ist ja die Selbstüberschätzung schon vorprogrammiert, oder?
Total, vor allem auch die Fehleinschätzung und die Unwissenheit, weil ich natürlich gedacht habe, die Körbe hängen genauso hoch. Entschuldigung, die Körbe hängen nicht genauso hoch, sondern niedriger beim Rollstuhlbasketball, weil du ja sitzt, die müssen ja niedriger hängen. Und dann komme ich da in die Halle und denke so, die kann man ja gar nicht verstellen. Werfen wir jetzt auf die normalen Körbe? Und dann haben die mir das erklärt und haben gesagt, nee, das wird halt einfach natürlich so gemacht, weil aus logistischen Gründen kannst du nicht die ganzen Körbe in den ganzen Hallen umstellen, weil dann würdest du ja deine eigene Sportart beschneiden. Wir wissen das alle, die Hallensport machen, wie schwer es ist, Hallenzeiten zu kriegen. Und dann auch noch das auch noch zu beschränken auf Hallen, wo die Körbe verstellbar sind, das hat man ganz schnell verworfen, den Gedanken, auch zu Recht, weil die Wurfquote, die Punkte sind ungefähr dieselben wie beim Fußgängerbasketball. Also daran sieht man, dass das die richtige Entscheidung war. Und natürlich ist es auch sehr kontrovers zu sagen, wow, interessant, als ich laufen konnte, als ich Basketball, also Fußgänger-Basketball spielen konnte, habe ich irgendwo in der Regionalliga, Entschuldigung, das war Bezirksoberliga, das war noch nicht mal Regionalliga, rumgedümpelt. Und dann kommst du in den Rollstuhl, denkst, es ist alles vorbei. Und dann spielst du plötzlich als Profi in der ersten Bundesliga und verdienst damit Geld. Oder es gibt Leute, die Geld dafür bezahlen, um dir jetzt dabei zuzuschauen, wie du diesen Ball in den Korb wirfst. Also da habe ich dann das erste Mal gemerkt, ah, okay, es ist also doch nicht alles so kacke, wie man sich das vorstellt.
Ja, das ist wirklich, wirklich spannend und wahrscheinlich so ein richtig, ja, ein richtig gutes Learning, dass man das halt irgendwie so rauskriegt. Viele Leute sind ja so ein bisschen unsicher, wenn man mit Behinderten spricht oder wenn man das halt sieht. Ich meine, heutzutage sieht ja einfach jeder, okay, du sitzt im Rollstuhl, muss ich da irgendwie helfen? Oder wie gehe ich halt um mit den Leuten? Und was ich bei dir extrem cool finde, ist, dass du halt irgendwann deine Situation, aber vor allen Dingen die Situation um dich rum genommen hast und daraus Comedy machst. Wann hast du gemerkt, dass das vor allen Dingen um dich rum ja das richtig Witzige ist?
Ich habe irgendwann festgestellt, dass Sichtbarkeit halt wichtig ist, um auch diese Unsicherheit, die du gerade angesprochen hast, den Leuten zu nehmen, weil man muss sich vorstellen, wenn ich auf einen anderen Rollstuhlfahrer oder auf einen anderen Menschen mit einer Behinderung treffe, bin ich ja genauso verunsichert erstmal und weiß gar nicht, will der meine Hilfe, braucht er meine Hilfe, fühlt er sich vielleicht sogar noch blöder, wenn ich ihn als Rollstuhlfahrer anspreche. Das kann ja auch alles sein. Und meine Hilfe anbiete. Aber letztendlich glaube ich, und ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, ich habe mal meine Hilfe angeboten, das wurde so ganz abrupt abgewiesen, seitdem frage ich auch nicht mehr. Das ist natürlich ein Riesenfehler, weil dafür kann ja der Nächste, der die Hilfe vielleicht braucht, kann der ja nichts. Deswegen ist mein Tipp erstmal grundsätzlich immer offen sein, immer fragen, vielleicht ganz kurz mal schauen, ja, kann ich was tun? Man kann sich gar nicht vorstellen, wie hilfreich so eine Hand oder so ein Schubser mal sein kann, wenn da irgendeine Barriere im Weg ist. Das kann ich jetzt so als Rollstuhlfahrer natürlich nur aus der Sicht sagen. Und auch, dass das Gespräch und die Kommunikation halt unglaublich wichtig ist. Und so war das dann auch mit der Comedy, weil ich irgendwann, also ich habe angefangen mit Vorträgen zum Thema Inklusion und Integration und habe dann mal aus Versehen einen Witz gemacht. Wollte ich gar nicht. Und dann haben alle gelacht. Und dieses Lachen der Menschen hat irgendwas mit mir gemacht. Also es war so, das hat mich so verbunden und ich habe irgendwie gedacht, wow. Also Humor ist natürlich auch eine ganz tolle Sprache und ein Instrument, um so ein sensibles Thema zu transportieren. Und habe dann wahrscheinlich von Vortrag zu Vortrag unwissentlich oder unterbewusst immer mehr die lustigen Sachen erzählt, bis dann irgendwann mal ein Teilnehmer kam und zu mir meinte, Mensch, Herr Schala, das war ja wie Comedy. Und dann hat so ein bisschen Klick gemacht bei mir, also wie bei Wiki, dieser Wikinger, wenn der eine Idee hat, so Nase reiben, Sterne gesehen, also ganz naiv gegoogelt, ja, Comedy, Agentur, Management, dann habe ich da so ganz, ganz naiv in Köln angerufen, hatte gleich den Chef am Telefon und ich meinte, also du musst dir vorstellen, die schnappen sich die Leute, damals haben die sich so geholt, wenn die schon mal so ein bisschen im Fernsehen waren, wenn die wirklich gerade auf dem aufsteigenden Ast waren, dann hat sich so eine Agentur um so Leute bemüht und jetzt rufe ich da an, noch nie Comedy gemacht und sage, ja, hallo, hier ist Thanos Hildesheim, ich bin Rollstuhlfahrer und will Stand-up machen. Dann hat er 10 Sekunden lang Ruhe und dann haben wir gleichzeitig angefangen zu lachen und dann hat er gesagt, ja, haben wir schon den ersten Gag, wa? So, und dann haben wir irgendwie meinen Vortrag genommen und haben den einfach umgeschrieben in ein Comedy-Programm. Und dann hat er mich so ein bisschen mit seinen Kontakten in diese Shows geschickt und hat gesagt, du hast dann immer so eine Wildcard, die anderen haben 10 Minuten, du hast dann so 5 Minuten als Newcomer. Und mein vierter Auftritt war dann bei Dieter Nuhr und der lief dann gerade so gut und dann ging das gerade los, so mit Viralität im Internet und so. Und das war dann ja der Start zu meiner Comedy-Karriere.
Ja, das finde ich spannend, weil bei ganz vielen, ich meine, bei Comedy geht es ja ganz viel darum, Beobachtungen aus dem Alltag irgendwie lustig zu verpacken. Und das sind ja alles so Überlegungen oder Beobachtungen, wo jeder sagt, ja, genau, natürlich, kenne ich. Und haha, witzig. Und bei deiner Comedy sind das aber ja Alltagsbeobachtungen, die wir alle nicht verstehen. Und dann so, ach ja, klar, genau das. Und das finde ich halt. Das finde ich so mega gut, wie du das machst und so lustig, wie du das verpackst, weil es halt
Danke.
irgendwie von so einer ganz anderen Ecke kommt. Und ja, finde ich wirklich sehr sympathisch, auch wie du ganz vielen Leuten über eine lustige Art und Weise das Leben der Rollstuhlfahrer mit den Ups und Downs und den Hürden, aber auch den, ja, ich weiß nicht, also den positiven Sachen erzählst. Und das finde ich echt richtig cool.
Ja, danke. Ja, man muss die Leute auf eine Reise mitnehmen, ne? Und ich bin ja auch ein Storyteller-Comedian. Das heißt, ich erzähle Geschichten und ich kann eben nicht sagen, wie es viele andere machen. Kennst du hier und so? Natürlich kennt man das nicht. Da müssen ja alle im Rollstuhl sitzen, um das zu kennen. Und Da muss man so ein bisschen, ich sage mal, stellt euch vor, ihr spielt Super Mario, aber ihr lauft von rechts nach links. Also ihr geht in die andere Richtung und nimmt die Leute halt auf, während ihr auf sie trefft. Und was ich so toll finde, und das muss man ja auch sagen, ist ja, dass die Zuschauer und dass die Leute sich darauf einlassen, dass sie eben nicht sagen, das interessiert mich nicht oder oh nein, und um Gottes Willen, also als ich angefangen habe mit Comedy, gab es auch Leute, die zu mir gesagt haben, so, wir sind deine Freunde, wir müssen dir das mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, weil du sitzt ja im Rollstuhl und das ist ja jetzt erstmal grundsätzlich etwas Trauriges. Jetzt nicht in deinem Fall, weil wir wissen, wie du bist, aber eigentlich ist es doch was Trauriges und dann kannst du doch nicht auf die Bühne gehen und die Leute damit zum Lachen bringen. So, wie willst du das denn machen? Und dann habe ich genau das mir überlegt und gesagt, ja, vielleicht muss man ja genau diese Erwartung erfüllen und dann gehst du auf die Bühne. Und mein erster Gag war ja, dass ich auf die Bühne gegangen bin und habe gesagt, ja, ne, schön, dass ihr da seid. Wie ihr sehen könnt, das Schicksal hat mich nicht gut behandelt. Ich bin von Geburt an gehandicapt und ihr seht ja, wovon ich spreche. Richtig, ich bin Türke. So, und dann hatte man die Leute auf der Seite von einem und die wussten sofort, wo es lang geht. Und ab da war eigentlich alles gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, man muss den Spagat finden zwischen lustigen Erzählungen, natürlich auch nicht irgendwie zu bemitleidenswert. Also ich habe auch schon mal einen Comedian gesehen, ich glaube, der saß auch im Rollstuhl, der meinte irgendwie, ja, super im Rollstuhl, weil man kriegt ja überall einen Parkplatz. Hahaha. Und das ist natürlich übel, ne? Das kannst du nicht machen. Das ist unangenehm. Und deswegen gibt es da halt auch in diesem Bereich gute und schlechte Comedy. Und ich glaube, letztendlich entscheidet das Publikum, indem sie halt kommen oder nicht. Und das macht das Ganze sehr spannend. Und ich bin froh, dass sie kommen und ich bin froh, dass sie sich darauf einlassen, auch wenn sie vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun haben.
Ja, es ist wirklich wirklich spannend, das alles mal so, ja, aus einer anderen Sichtweise zu sehen und sich da wirklich so drauf einzulassen, ne? Ich glaube, das ist es halt wirklich, sich so drauf einzulassen, mal was anderes zu sehen.
Ja, und Tobi, wir reden ja hier über das Eingemachte, ne? Ich meine, so ein Comedian hat ja noch ganz andere Probleme. Alter, wie kriege ich die Karten verkauft? Wie schaffe ich es, die Leute in Hamburg zum Lachen zu bringen? Warum lachen die Leute in Stuttgart nicht über dasselbe wie die Leute in Kiel? Warum lachen die Leute im Osten nicht darüber, was die im Westen gut finden? Also das sind so Sachen, die kommen ja auch noch dazu. So, du kannst ja nicht nur einfach sagen, ja, ich habe jetzt mal was anderes, jetzt ist alles gut, ne? Sondern man hat diese anderen Probleme, die so ein Comedian auch hat. Was ist mit den Veranstaltern? Was soll ich für Ticketpreise nehmen? Ich brauche ein neues Programm. Warum funktioniert der Gag nicht? Es gibt so Sachen, das ist der größte gemeinsame Nenner. Man schreibt an Sachen und denkt sich, boah, jetzt bin ich an den Grenzen meiner Genialität angekommen. Das ist so gut, so lustig. Dann erzählst du es und kein Mensch lacht. Du hörst keine Reaktion, die Grillen zirpen. Und dann erzählst du einen Gag, für den du dich eigentlich schämst, wo du denkst, boah, das kann ich eigentlich nicht machen, aber ich komme, ich sag den mal oder ich erzähle dir mal. Und dann lachen die sich tot. Und du denkst dir so, okay, also du hast anscheinend den Humor nicht erfunden. Die Leute bestimmen, was witzig ist und nicht du. Und genau so ist es auch.
Und was ich da tatsächlich spannend finde, wie du schon sagst, ne? Also, das ist, also wir sind nicht ein Deutschland, sondern, und ja, alle haben den gleichen Humor, sondern es ist regional wirklich so unterschiedlich.
Total, ja.
Und das ist so crazy. Und das heißt ja nicht, dass halt die einen die Show komplett scheiße finden und die anderen finden die total gut, sondern auch bei dem, in der einen Region funktioniert dieser Teil extrem gut und in den anderen funktioniert der Teil extrem gut und alle finden es nachher gut, aber an ganz anderen Stellen und das finde ich echt super faszinierend.
Absolut. Und der nächste Schritt ist, du pass auf, du machst jetzt im Osten zweimal einen Auftritt und machst nur unter der Gürtellinie Witze und die lachen sich kaputt und du sagst, ja, du speicherst ab, alles klar, im Osten, die Leute sind anders. In Stuttgart funktioniert das nicht, da musst du ein bisschen seichter sein, alles klar. Dann fährst du wieder in den Osten und denkst dir, ach ja, hier ist ja unter der Gürtellinie, also mache ich das jetzt noch mal zum dritten Mal. Ganz neues Publikum und die finden das alle scheiße. Die lachen darüber nicht und du denkst ja so, hä? Aber ich dachte, ihr im Osten, also nicht mal das kannst du machen. Also es ist so unberechenbar. Und das ist das Geile an diesem Job. Und viele fragen mich auch immer, ja, ist das nicht langweilig? Du erzählst ja immer wieder dasselbe. Und ich sage, ja, das ist inhaltlich dasselbe, aber es ist immer anders, weil das Publikum ist anders, die Stimmung ist anders, die situative Dynamik vor Ort ist anders und die Herausforderung ist anders, weil du, wenn du merkst, ich krieg die Leute so nicht, dann muss ich halt ein bisschen umschwenken und sagen, ja, ich mach's mal so ein bisschen auf die Schiene hier. Und dann gucke ich mal, ob ich euch an der Stelle kriege. Dann sitzen bei mir in der ersten Reihe ältere Damen über 50, 60 Jahre, teilweise auch 70. Und dann habe ich eine Nummer über einen Swingerclub, die ich erzähle nachher und denke mir so, oh Gott, das kann ich doch nicht machen, das kann ich doch vor dieser Frau nicht erzählen. Und dann mache ich das und der 18-Jährige, der daneben sitzt, guckt mich an, verzieht kein Gesicht und die 70-jährige Rentnerin, die lacht sich kaputt. Weil die das halt eben alle schon hinter sich haben, ne? Weil die das halt alle schon kennen. Und das ist auch, es ist Wahnsinn. Also Comedy ist eine Wissenschaft für sich und vor allem ist das Schönste daran total unberechenbar.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ich kann ja nur auch so ein bisschen von draußen drauf schauen, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass Comedy wirklich, das ist ja auch so ein bisschen die Königsdisziplin vom auf der Bühne stehen,
Danke, dass
in
du das
meinen Augen
sagst.
auf alle
Danke.
Fälle.
Ja, das
Und
stimmt.
ja, finde ich echt spannend. Da müssen wir auf alle Fälle gleich auch nochmal zurück hin. Jetzt möchte ich aber erstmal zu den 20% deines Lebens, und zwar zum Sport. Und zwar, wir haben ja schon gesagt, du spielst Rollstuhlbasketball und im Vorgespräch hast du mir erzählt, es läuft gerade nicht so gut, ihr seid dummerweise gerade aufgestiegen.
Ja,
Genau. Erzähl mal bitte kurz, in was für einem Verein spielst du und wie schaut es gerade bei euch aus?
ja, ich bin unter Vertrag seit 3 Jahren bei den Ahorn Panthers Paderborn. Das heißt, dass meine Heimspielstätte ungefähr 150 Kilometer von mir entfernt ist. Das ist im
Super.
Rollstuhlbasketball, genau. Das ist gar nicht so unüblich. Witzig ist, wenn wir mal gegen Hannover spielen, dass ich dann zum Auswärtsspiel 30 Kilometer fahre und zum Heimspiel 150. Als Hildesheimer, genau. Und genau, da habe ich jetzt, oder da habe ich momentan leider nur die Möglichkeit, noch ein bisschen zu zehren aus meiner Profizeit in der ersten Liga und kann halt leider nicht zu jedem Training oder beziehungsweise eigentlich, um ehrlich zu sein, bin ich gar nicht beim Training. Ich komme nur zu den Spieltagen. Da muss ich meiner Mannschaft ein ganz großes Kompliment machen. Die machen mir da gar keinen Hehl draus, also die machen gar keinen Strick draus, weil die sagen, ey, ist egal, wir sind froh, dass du bei uns spielst und cool und alles gut und super. Früher in der Profizeit, da hättest du mal einen Tag vom Spieltag ein bisschen 2% schlechter trainieren müssen, da hättest du schon böse Blicke kassiert, wenn du am nächsten Tag in der Startaufstellung gestanden hättest, gesitzt hättest, hätte ich gesagt. So, und nein, aber das ist genau, und wir sind jetzt, wie du schon sagtest, leider aufgestiegen, weil wir sind von der Regionalliga, wo sich der Aufwand so ein bisschen im Rahmen hält, aufgestiegen in die zweite Bundesliga und die ist in Deutschland mittlerweile schon sehr, ja, professionell, semi-professionell, aber schon auf einem sehr, sehr hohen Aufwand. Also nicht mehr dieses Hobby auf hohem Niveau, sondern wirklich schon gut dabei, weil du halt eben durch ganz Deutschland fährst wegen einem Spieltag. In der Regionalliga hast du Doppelspieltage. Das heißt, dass sich drei Mannschaften treffen und man hat zwei Spiele. Das ist natürlich immer ganz praktisch. Und so hat man halt einen Spieltag in der zweiten Bundesliga, wo der Aufwand dadurch natürlich größer wird, weil die Wege auch weiter werden. Eben nichts
Wie
wie
viel
die,
Spiel habt ihr so
genau.
in der Saison?
Es sind 18 Spiele sind es in der Saison,
Also schon
genau.
auch echt viel.
Ist nicht wenig, ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn die Saison, wenn du dir überlegst, die geht immer so von September bis Mai oder März, dann hast du natürlich eine sehr, sehr knackige Zeit, ne, in der Phase. Und ja, dann geht's, Entschuldigung, von August bis März, so läuft es genau. Und das ist dann schon trotzdem auch knackig. Das geht halt Schlag auf Schlag teilweise. Manchmal hast du jedes Wochenende ein Spiel. Und dann musst du erstmal, das ist natürlich auch schade, wenn du dann Comedy hast, was natürlich so ein bisschen vorgeht, oder halt auch mal einen Schauspieljob hast, dann musst du halt, ja, sagen, tut mir leid, Freunde, ich kann nicht kommen, was sehr, sehr schade ist, weil ich eben wenig Spiele habe im Verhältnis zur Comedy- und Schauspielauftritt.
Jetzt ist ja im letzten Jahr Deutschland Weltmeister geworden im Basketball der Fußgänger. Und hat das irgendeinen Einfluss auf den Rollstuhlbasketball? Weil grundsätzlich ist ja jetzt Basketball schon in aller Munde. Die Leute haben das halt irgendwie gecheckt. Und sobald ein Team in Deutschland gut spielt oder ja, vor allem die Nationalmannschaft punktet, schon steht irgendwie jeder dahinter. Merkt ihr das irgendwie, dass da mehr Interesse ist?
Also grundsätzlich finde ich es immer ein bisschen schade, dass es immer so nur so ein Hype ist. Also ich glaube, dass Fußball in Deutschland so dominant ist, dass alles darunter total erstickt. Und Basketball hat durch diese gewonnene Weltmeisterschaft so ein bisschen aufgeholt, glaube ich. Boah, was würdest du sagen? Handball Platz 2 eigentlich? Ist Handball vor? Ja, ne? Handball ist schon vor Basketball in Deutschland. Schwierig einzuschätzen. Also
Für mich ist es sehr schwierig. Ich wohne hier in der Nähe von Bamberg. Hier sind natürlich hier
oh
sehr, sehr
ja,
viel Basketball.
Basketball, ja genau, ist auch regional, ne? Genau. Also es ist, wie auch immer, es steht halt sehr unterm Schatten. Es ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, da irgendwie gegen anzustinken. Ich glaube, dass das natürlich dem Sport gut tut, da so eine Weltmeisterschaft. Ich glaube, dass man das auch sieht, dadurch, dass jetzt die NBA im Privatfernsehen gezeigt wird, im Free TV sozusagen. Das hat ja irgendwas zu bedeuten. Die machen das ja nicht einfach so, weil die wissen, das Interesse ist größer geworden. Ich glaube, dass der Rollstuhlbasketball nicht so viel davon profitiert, weil jemand, der Basketball an sich gut findet, Und Fußgänger ist erstmal tendiert natürlich Fußgängerbasketball zu spielen. Also das muss man vielleicht für die Zuhörer sagen. Man kann ja auch Rollstuhlbasketball spielen, wenn man keine Behinderung hat, ne? Also 20% aller Profis in der ersten Bundesliga beim Rollstuhlbasketball haben gar keine Behinderung. Da gibt es dann so eine Regelung, wie viele dann mitspielen können und so weiter. Aber es ist halt schon so, dass du da mitspielen kannst. Und ich glaube, dass du schon eine gewisse Affinität oder eine Verbindung zum Rollstuhlbasketball haben musst, um den dann zu spielen, weil du jemanden kennst oder weil du es mal gesehen hast oder dein Vater im Rollstuhl mal saß oder dein Kumpel das macht oder wie auch immer. Oder dass du durch eine Behinderung halt in den Rollstuhl gekommen bist und dann sowieso kein Fußgängerbasketball spielen kannst. Deswegen habe ich fast das Gefühl, ja, es hat ein bisschen geholfen, aber es ist jetzt nicht so, dass es da genau denselben Hype gab wie beim Fußgängerbasketball, der sich auch meiner Meinung nach in Grenzen gehalten hat.
Okay, ja, spannend. Ich frage mich halt so, also auch im Fußball tut sich ja gerade extrem viel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt jetzt so die Baller League und die Icon League, die jetzt so langsam aufkommen. Also ganz neue Spielformate fürs Fußball, die in den Social Media übertragen wird, beziehungsweise auf YouTube. Und ich bin mal so gespannt, ob sich das auch in die anderen Sportarten, ja, so übertragen lässt oder ob sich das überträgt. Einfach sehr, sehr schnelle Spiele, wie Basketball ja ist oder wie auch euer Sport ist, einfach einem jüngeren Publikum auf YouTube zugänglich zu machen. Ob das eben vielleicht mal so diese große Überschattung vom Fußball so ein bisschen wegnimmt und merkt, und man merkt, ah ja, okay, cool, da gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene andere Sachen.
Ja, absolut. Da habe ich tatsächlich mir gestern auch drüber Gedanken gemacht, weil ich auch Baller League geguckt habe und mir gedacht habe, ah, was ist eigentlich, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich bin großer Fußballfan. Ich gucke fast jedes Spiel, was ich schauen kann, Bundesliga, international. Ich bin wirklich, also es wundert mich selber, als Basketballer darf man das gar nicht so laut sagen, aber ich bin ein riesen Fußballfan und ich gucke viel und ich fand fußballerisch das, was in der Baller League ist, nicht gut. Also ich fand das nicht, hat mir nicht so gefallen. Mich kriegt das auch nicht so richtig. Ich verstehe das Konzept, ich verstehe auch, warum man das gut finden kann. Mich selber kriegt es nicht so. Was ich mich allerdings gefragt habe, ist, was passiert eigentlich mal, wenn einmal ein Spieler, ein jüngerer Spieler aus der Baller League, da werden die mit Sicherheit irgendwann mal eine große Geschichte daraus machen, weil man es gut erzählen kann, in die Bundesliga geht und sagt, ich komme aus der Baller League. Das wird dann so der erste Spieler sein, der aus der Baller League kommt, der irgendwie vorher vielleicht gar nicht so viel damit zu tun gehabt hat. Und wenn es dann so Überschneidungen gibt. Und wie selbst oder eigenständig bleibt dann so die Baller League? Das frage ich mich auf jeden Fall. Aber natürlich hat auch irgendwie, haben auch die Macher der Baller League irgendwie verstanden oder auch der Icons League. Natürlich ist das nochmal ein eigenes Genre, wenn wir vom Fernsehen weggehen. Fußball, der so dominant ist. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was im Fernsehen wirklich noch geguckt wird, ist Fußball. So, und alles andere, genau, alles andere ist dann nicht mehr so, und das kann man auch tun, irgendwie sehr viel auf Tablets gucken und auf dem Handy und so. Gut, auf dem Handy, das ist halt klein, das macht keiner mehr. Aber das geht halt online irgendwie noch. Und ich glaube, dass die Zukunft tatsächlich da drin liegt. Oder dass das Fernsehen sagt, ja, ich meine, das sind auch alles nur Geschäftsleute, wir möchten jetzt die Baller League hier und hier zeigen, das machen sie ja jetzt schon, aber halt auch bei anderen Sportarten. Gerade beim Basketball kannst du genauso eine Baller League machen, wo es 3 gegen 3 auf einen Korb geht, ne? Und das wird sicherlich alles
Ja,
passieren.
genau. So wie wir halt früher Streetball gespielt haben.
Genau.
Ja, wo es ja ge eigentlich genau das gleiche Konzept ist. Und da bin ich halt eben gespannt, ob dann halt einfach andere Formate, die halt einfach sehr, sehr spannend sind und die sehr, sehr, sehr schnell sind, ob die das dann jetzt da auch so reinschaffen. Das wird echt spannend und ich glaube, dann gibt es vielleicht noch für die eine oder andere Sportart echt einen neuen Hype, der dann vielleicht auch länger bleibt wie so ein paar Monate.
Hoffentlich, sie hätten es verdient. Es gibt so tolle Sportarten, die ich dann immer sehe, wo ich sage, boah, schade, dass sie so wenig Aufmerksamkeit haben, weil die eigentlich so, so gut sind. Da frage ich mich manchmal, woher kommt das? Aber irgendwie, ja, ich habe mal mit einem Kollegen von mir gesprochen, der Sportpsychologe ist, und der hat gesagt, das ist immer dasselbe Prinzip. Ja? Das ist Brot und Spiele. Fußball ist Ersatzkrieg. Und es gibt keine andere Sportart, in der das so gut dargestellt wird wie im Fußball. Also wenn Deutschland gegen Frankreich spielt, hat das immer irgendwie so eine total große Bedeutung. Und warum? Sportlich gibt es da keine große Bedeutung. Klar, die haben schon ein paar Mal gegeneinander gespielt, aber historisch ist das natürlich ein Riesending. Und das hast du immer unterbewusst im Kopf. Es ist mein Land gegen dein Land und jetzt gucken wir mal, wer besser ist. Und regional ist es ja auch so. Es ist mein Verein, meine Stadt gegen deine Stadt. Und zum Glück gibt es, also das hat er mir erklärt, das fand ich fast ein bisschen beängstigend. Er hat mir gesagt, der Mensch hat immer, also es ist gut, dass es keinen Krieg gibt in unserem Land, also jetzt in der Ukraine natürlich, das ist scheiße, aber in unserem Land, wir kriegen jetzt momentan keinen spürbaren Krieg, aber der Mensch ist so gepolt, dass er immer im Vergleich ist und immer im Kampf. Und eine leichte, wenn man es mal übertreiben möchte, und das hat mich so erschreckt, da hat er gesagt, du hast immer ein bisschen die Sehnsucht, nicht nach Krieg, aber nach Kampf. Und wenn die nicht gefüttert wird, dann suchst du dir halt Ersatz. Und das ist dann halt Brot und Spiele, ne? Also das ist dann Fußball zum Beispiel. Und habe auch festgestellt, es gibt ganz viele Fußballfans, die können dir nicht erklären, was ist Abseits. Die können dir keinen einzigen Spieler von ihrer Lieblingsmannschaft in Anführungsstrichen nennen. Die sagen halt nur, ja, wir haben wieder gewonnen, ne? So. Und dann denkst
Vor
du
allem
dir so,
wir,
ah, vor allem wir, genau, wir. Du
genau,
hast nichts damit zu tun, ey, gar nichts. Du hast null dazu beigetragen und du hast auch nichts davon, Alter. Die weinen, die heulen, wenn ihr Verein verliert. Und ich denke mir, was ist los? Ist das gekoppelt an deinem Gehalt? Also das ist doch so null. Und da kannst du mal sehen, wie sehr du dich da, ja, natürlich dran bindest. Dann hat er mir auch erklärt, klar, das hat auch was mit sozialen Strukturen zu tun. Viele Fußballfans, das hat er so statistisch, dann ist das bewiesen, dass halt viele Menschen aus sozial schwächeren Situationen kommen, die dann halt so eine Art Ersatzfamilie sich suchen. Und dann verbindet sich das alles auf einmal. Und das ist beim Fußball natürlich, weil es weltweit ist, ist das Gefühl der Verknüpfung viel mehr gegeben als bei Spartensportarten. Und daher kommt das halt eben alles. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht so schnell anders sein, zumal auch Fußball leicht darzustellen ist, ne? Du kannst dir zwei Tore dahinstellen und dann kannst du es halt auch selber mal machen und jeder hat mal gegen den Fußball getreten und so, da hast du immer eine Verbindung. Aber wer stand schon mal auf dem Kitebrett oder ich kenne Leute, die haben noch nie eine Bowlingkugel in der Hand gehabt, die sagen, warum soll ich mir das angucken, ey? Das ist,
Ja, aber
ja.
wobei man muss ja auch sagen, einfach vor ein paar Jahren bei Olympia, da waren wir dann alle Gewichtheber danach. Ja,
Yeah. Natürlich.
weil halt einfach jemand Olympiagold gewonnen hat. Ich meine, dieses
Selbstverständlich.
Jahr ist es ja wieder soweit und es gibt ja nicht nur die Olympischen Spiele, sondern auch die Paralympischen Spiele und da gibt es ja auch Rollstuhlbasketball.
Ja.
Wie siehst du das? Wie spielt da so Deutschland mit und gibt es da vielleicht auch die Chance auf auch auf einen neuen Hype oder mehr Interesse?
Ja, also erstmal ist es Wahnsinn, wie sich Rollstuhlbasketball in Deutschland entwickelt hat. Interessanterweise ist es so, dass von den Nationen her Amerika, Australien, Kanada, das sind so die stärksten Nationen, die es gibt. Holland auch übrigens sehr, sehr stark. Aber Deutschland, weil diese ganzen Spieler aus diesen Nationen, Amerika, Holland und so weiter, die spielen alle in Deutschland, in deutschen Ligen. Und somit ist die deutsche Liga momentan wirklich somit die stärkste. Also Italien, Spanien ist auch noch sehr, sehr stark, da gibt es auch sehr starke Mannschaften, aber Deutschland gilt generell als sehr extrem starke Liga so. Und die deutsche Nationalmannschaft, die ja hängt so ein bisschen hinterher. Ich würde sagen, vielleicht so, wenn sie richtig gut drauf sind, sehe ich sie irgendwo auf Platz 3, wenn es wirklich gut läuft,
Aber das
sind
ist schon mal
aber
gut.
voll, total. Die sind auch in der Lage, wenn sie einen richtig, richtig guten Tag haben, auch mal, ja, Amerika ist schwierig, Holland zu schlagen, und dann ist Amerika ist halt noch das Nonplusultra, aber das ändert sich halt auch ständig, ne? Und Deutschland hat eine unglaublich gute Entwicklung. Was auch sehr interessant ist, ist, dass Rollstuhlbasketball im weitesten Sinne, das hat mir auch mal ein Trainer erzählt, bisschen gefährdet ist, weil es tatsächlich immer weniger Menschen mit Behinderung gibt. Aufgrund der penetralen Voruntersuchungen, die es da gibt, weil du viel vorher sehen kannst, dann, ne, muss jeder wissen, ob das gut ist oder nicht, aber dann gibt es halt mal eine Abtreibung, wo man sagt, ja, jetzt ist es noch in so einer Phase, da können sie das noch entscheiden, da ist es noch human, wie auch immer. Und dann, das gab es ja alles früher nicht. Es gibt weniger Autounfälle. Die Autos werden immer sicherer durch die neue Technik. Wir haben weniger Kriege. Gut, das ist jetzt gerade durch die Ukraine wieder anders, aber generell ist es nicht so wie früher. Das ist halt wirklich, wir haben ja jetzt so die längste Phase ohne Krieg gehabt. Und das sind so Sachen, wo es dazu führt, dass es weniger Menschen mit einer Behinderung gibt. Das ist sehr interessant, weil natürlich dadurch die, ja, blödes Wort, aber Rekrutierung der Sportler dadurch natürlich auch total gehemmt wird.
Aber ich meine, ihr habt ja eh schon ja Leute bei euch in im Team, die eben keine Behinderung haben. Und das wird es ja dann wahrscheinlich irgendwann auszubauen, oder?
Ich hoffe, ich finde das ja sowieso gut. Ich finde, man sollte gar keine Einschränkungen machen. Also wenn man es gibt ein kompliziertes Punktesystem beim Rollstuhlbasketball, aber wenn man es runterbrechen will, kann man sagen, die fünf, die auf dem Spielfeld stehen, da dürfen zwei ohne Behinderung mit auf dem Feld sein. So. Und warum nicht drei, warum nicht vier? Also es ist trotzdem Rollstuhlbasketball. Das ist eine eigenständige Sportart. Das ist ja ein Sportgerät. So wie ein Tennisspieler einen Tennisschläger und einen Ball hat, haben wir halt einen Rollstuhl und einen Ball. Natürlich darf das nie passieren, dass man Menschen mit einer Behinderung, die dann nur diese Möglichkeit haben, diesen Sport zu machen, wegdrängen. Aber tatsächlich ist es in den großen Ligen so, dass man sagt, ja, das ist hier, hier gibt es ja kein Mitleid. Also, weil du eine Behinderung hast, kannst du hier nicht mit. Du musst gut sein. Du musst wirklich stark sein. Und wenn, das ist das Leistungsprinzip. Also,
Ja,
da
und du
guckt
hast ja auch
keiner.
keine Vorteile oder Nachteile oder so, oder?
Ja,
Also.
es kommt auf die Behinderung an. Also, wenn du wirklich jetzt, sag ich mal, keine Rumpfstabilität hast, und tief sitzen musst in deinem Stuhl. Es gibt natürlich auch unter den Behinderten Abstufungen, ne? Je nachdem, wie stark sie eingeschränkt sind. Also jemand, der wie du zum Beispiel sich in einen Rollstuhl setzen würde, der hätte Vorteile, weil er natürlich stabil sitzen kann. Du kannst hoch sitzen, was beim Rollstuhlbasketball auch hilft. Ja, dann bist du vielleicht nicht mehr ganz so wendig, ne? Nicht mehr ganz so schnell. Das hat auch wieder einen Nachteil. Aber man kann schon sagen, ja, das hat auch Vorteile, wenn du halt weniger eingeschränkt bist, mit Sicherheit.
Okay. Ja, spannend, ey. Aber wie du schon gesagt hast, also ihr habt ja jetzt nicht nur eure Körper, euer Talent, sondern ihr habt auch immer noch ja, ein Werkzeug dabei, und zwar euren Rollstuhl. Und du bist ja jetzt schon seit vielen Jahren bei Schwalbe Ambassador und hast ja mit Schwalbe zusammen auch einen Reifen entwickelt, den Dunking. Was sind denn so die Anforderungen an so einen Reifen oder was macht den ganz speziell?
Also was wirklich die Herausforderung ist bei einem Rollstuhl-Sportreifen, ist diese Belastung, ne? Diese ständige Bremsen, wieder losfahren, Bremsen, wieder losfahren. Dann ist das Wichtigste, du musst schnell sein. Wenn du schnell sein willst, und das kennst du wahrscheinlich aus dem Mountainbike-Sport, dann brauchst du wenig Widerstand und dann sollten die möglichst wenig, ja, Profil haben. Das Problem ist, wenn du wenig Profil drauf tust, rutschst du die ganze Zeit durch die Halle. Wenn du bremst, rutschst du wie verrückt. Du brauchst Grip. Du willst beim Losfahren, also die entscheidenden Meter sind beim Anfahren. Du musst die ersten Züge, musst du schnell wegkommen. Dann, wenn du erstmal am Laufen bist oder am Fahren bist, dann laufen die Räder, dann funktioniert das. Aber erstmal loszukommen, das ist das Problem. Und was machst du jetzt? Hast du viel Grip drauf, kommst du schnell weg, aber bist dann langsam in der Endgeschwindigkeit. Hast du wenig Grip, kommst du nicht so schnell weg, aber hast dann vielleicht mehr Speed, weil du weniger Widerstand hast. Und das war die große Herausforderung, da so einen guten Mittelweg zu finden. Aber ich glaube, das ist uns mit dem Profil von dem Dunking ganz gut gelungen, der auch noch dazu stabil sein muss. Der darf also nicht platzen, der muss viel Bar aushalten. Der muss belastungsfähig sein, er muss dieses ständige Bremsen und wieder losfahren beschleunigen. Also wie bei einem Autoreifen, der muss ja dann, das müssen die auch alles bedenken. Wenn du auf einer Rennstrecke bist, dann hat er ja eine ganz andere Belastung, als wenn ich jetzt, sag ich mal, zum Einkaufen im Supermarkt fahre mit meinem Alltagsrollstuhl.
Ja, genau. Ich meine, Schwalbe kennt man natürlich irgendwie vom Marathon, der ja mit, ja, ich glaube, einer der besten Rollstuhlreifen überhaupt ist. Oder vor allen
Absolut.
Dingen, weil er einfach einen wahnsinnigen Pannenschutz bietet.
Ja.
Weil es gibt ja, glaube ich, nichts Schlimmeres, wie sich einen Platten zu fahren als Rollstuhlfahrer. Weil dann bist du ja wirklich so ein bisschen aufgeschmissen. So. Und jetzt im besten Falle liegen ja jetzt relativ wenig Stecknadeln und Scherben auf dem Basketballplatz. Von daher. Hat der Dunking auch sowas wie diesen Smart Guard, also dieses Inlay, oder ist genau das ja dann der Unterschied, dass der Reifen halt eben leichter ist und vielleicht sogar noch ein bisschen schneller?
Ja, absolut. Das kommt, gute Stichwort. Du musst natürlich, das kommt ja auch noch dazu. Du musst aufs Gewicht achten, ne? Das ist halt so. Das Einzige, wo man nicht so beim Rollstuhlbasketball, das ist im Gegensatz zum Rennsport, ist die Thermik. Also so mit Hitze, glaube ich, da gibt es keine großen Probleme. Das ist ja beim Rennsport das allergrößte Thema so. Wie wird alles kalt gelassen? Wie überhitzt sich nicht alles? Aber der Dunking, der muss natürlich leicht sein und der hat, beim Marathon ist es natürlich so, dass der diese Pannen-Safe-Geschichte hat, weil wenn du im Alltag irgendwo unterwegs bist, hast du gerade schon richtig angesprochen, und einen Platten hast, dann ist das so, als wenn du dir im Alltag den Fuß brichst. Du kommst halt einfach nicht mal weiter, ne? Du kannst nicht mal auftreten, du müsstest den Fuß auswechseln und der muss gut gesichert sein durch einen Schuh. Und das ist halt eben der Marathon Plus, der meiner Meinung nach der beste Rollstuhlreifen absolut ist, und das sage ich nicht nur, weil ich Ambassador bin, sondern weil ich wirklich alle getestet habe und mir ging das so auf den Sack, ich hatte andere Reifen, wo ich gedacht habe, oh, jetzt kann ich schon wieder platt. Ne? Also nicht nur, weil ich über eine Scherbe gefahren bin, sondern einfach, weil die Luft, weil das Ventil war undicht und hast du nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Problem mit dem Marathon hatte. Ich glaube gar nicht, weil das Einzige, was ich da gemacht habe, ist Luft nachpumpen nach irgendwie einer permanenten Belastung, und das ist völlig normal, das ist bei jedem Reifen so. Und beim Dunking ist es so, dass du sowieso vor jedem Spiel das ganze Ding, ich sag mal, auf Vordermann bringen musst. Du musst sie warm fahren, du musst sie bis zum letzten Punkt aufpumpen. Und du hast da halt auch, ja, natürlich ist das auch eine gewisse Sicherheit. Also du musst ja auch vertrauen. Du musst ja auch sagen, ich kann mir jetzt hier meinem Gegner ihn nicht reinfahren lassen, ohne dass mir dieser verdammte Reifen gleich wieder wegplatzt. Weil, gut, das läuft bei uns auch über die Steckachse, ne? Das geht, dass du so einen Reifenwechsel beim Rollstuhlbasketball, wenn du einen dabei hast, dauert 5 Sekunden, raus, rein. wie so ein Pitstop, aber das willst du natürlich nicht, weil das musst du ja auch erstmal machen und deswegen ist das Vertrauen und die Zuverlässigkeit genauso wichtig wie auch im Alltag.
Ja, spannend, ey. Das ist halt wirklich Wahnsinn, dass sich Schwalbe dann halt einfach für ganz viele unterschiedliche Sportarten unterschiedliche Sachen einfallen lässt und das wirklich bis zum Optimum, ja, ausreizt, ne? Also ich finde das immer faszinierend und durch den Podcast komme ich natürlich mit so vielen Leuten irgendwie in Kontakt und es gibt so viele unterschiedliche Sportarten und Bedürfnisse. Finde das echt mega gut.
Ja, total, vor allem, dass man sich da hinstellt und sagt, wir sind einer der größten Fahrradreifenhersteller. Warte mal, was ist eigentlich mit Rollstuhlfahrern? Also, das ist so, das finde ich immer noch bis heute so faszinierend, weil ich frage mich, wachst du dann morgens auf und fragst dich das oder siehst du einen auf der Straße? Und dass man da so eine richtige Abteilung für hat und Menschen, die sich nur damit beschäftigen. Und ich komme ja sehr viel in Berührung dadurch, weil ich auch öfter mal bei euch bin und sehe, was für eine Gedanken die sich machen und teilweise viel weiter sind als ich selber, der eigentlich permanent im Rollstuhl ist, und dann denke ich mal so, wow, stimmt, ihr habt recht, das ist so und so, ist das viel besser für den Reifen. Und das ist ja eine schöne, tolle Sache.
Mega. Jetzt habe ich ja gesagt, ey, wir müssen nochmal auf ein Thema zurückkommen und vor allem, weil es mich interessiert. Und zwar auf das Thema Comedy. Weil ich habe dir schon gesagt, dass ich das total schön finde, was du machst oder total gut. Aber, wie gesagt, Juni 2022 haben wir das letzte Mal gesprochen. Das war so, ja, mitten in der Corona-Zeit oder kurz danach. Jetzt machst du seitdem Comedy, du hast das schon vorher gemacht, aber vor allen Dingen in dieser Zeit dazwischen. Wie hat sich Comedy verändert seitdem?
Comedy hat sich vor allem durch Social Media extrem verändert, weil es ein bisschen, ja, ich drücke es mal positiv aus, zugänglicher geworden ist. Jemand spielt dir ein Set bei Social Media, das ist super lustig und die Leute flippen aus und sagen sich, oh, von dem muss ich mir Karten kaufen. Dann merken die, oh, der hat gar kein Soloprogramm, da gibt es gar keine Karten zu kaufen. Und dann fragen so viele Leute nach, dass sich diese Comedians, die so gerade so ein bisschen aus dem Boden schießen, sagen, oh, warte mal, damit kann ich viel Geld verdienen. Ich schreibe jetzt irgendwie ein Programm und verkaufe Karten. So. Und dann gehen die Leute dahin, und das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, die kommen zu mir und sagen, ja, also das war ja ganz witzig, was ich da im Internet gesehen habe. Aber so das Live-Programm, ich glaube, ich gehe da nicht mehr hin. Also ich glaube, ich gucke mir das nur noch so auf Social Media an und like das mal oder so. Das kostet ja nichts. Und das ist natürlich sehr schade. Das ist so ein bisschen der Nachteil der ganzen Social Media Geschichte. Der Vorteil ist natürlich, dass man, oder ja, das ist auch eine Begleiterscheinung, nenne ich mal. Mittlerweile bist du so abhängig von Social Media und das ist halt auch eine große Veränderung, dass du die Karten für deine Show nur noch über Social Media verkaufst. Das heißt, du bist als Künstler fast gezwungen, auch ein bisschen, ja, Influencer oder zumindest sehr aktiv zu sein, damit die Leute dranbleiben und deine Karten kaufen und sich dein Programm angucken. Was sogar etablierte Künstler wie Mario Barth oder Bülent Ceylan, Kaya Jana, Otto Waalkes, die sogar die, wo man denkt, Alter, ihr brauchtet das doch gar nicht, ihr könntet euch doch voll ausruhen, ihr müsst doch nur euren Namen dahin schreiben und die Leute brennen euch die Bude ein. Nein, das ist nicht so. Sogar die sagen, wenn ich kein Social Media, würden bei mir 200, 300 Leute da sitzen. Und das sind Menschen, die 2, 3.000er Hallen füllen oder noch mehr. Und da denkst du dir, wow, also wie krass sich das entwickelt hat. Und das ist, ja, das ist so ein bisschen so diese eine Seite und die andere Seite ist, dass sich auch der Zuschauer dadurch verändert hat. Also der Zuhörer, der Zuschauer. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es reicht nicht mehr, wenn du Türke bist, hinzugehen, ja, der Türke, ich bin der Türke. Und wenn du der Dicke bist und mal erzählst, wie es ist, wenn du als Dicker durch den Alltag läufst. Die Leute sind alternativer geworden und das meine ich absolut positiv. Die interessieren sich für deine Geschichte. Die interessieren sich für den Menschen dahinter. Natürlich sagt man immer noch, es gibt immer noch Berater, die sagen, ja, nee, du musst den Pöbel belustigen, du musst die Masse, dann musst du halt so, du musst oberflächlich bleiben. Erzähl irgendeinen Scheiß und lach selber drüber auf der Bühne und sei laut, das funktioniert alles. Mein persönliches Ding ist es nicht. Ich finde auch diese Comedians nicht lustig. Ich finde auch nicht witzig, wenn sich ein erwachsener Mann verkleiden muss als, keine Ahnung, irgendeine andere Figur. Das ist für mich keine Comedy. Weil das ist kein Stand-up. Stand-up ist das gesprochene Wort und eine Geschichte. Ich finde auch Musik, Comedy, das ist nochmal ein eigenes Genre. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Aber darin hat sich das sehr unterschieden, dass es so ein bisschen interessanterweise sich zugänglicher gemacht hat, also mehr gemischt hat mit allen möglichen Kategorien, aber gleichzeitig auch individueller geworden ist. Und das ist sehr, sehr interessant zu beobachten.
Aber das war ja tatsächlich in Deutschland einfach ganz, ganz lange. Jemand hat sich eine Perücke aufgesetzt, eine blaue Brille oder sonst irgendwas und hat eine Rolle gespielt. Ja, oder war halt irgendwie ein Bundeswehrsoldat und hat eine Rolle gespielt. Aber wie du schon sagst, das ist ja nicht Stand-up. Und Stand-up ist ja kein Theaterstück, sondern es ist einfach ja wirklich eine hohe Kunst. Und ich habe so das Gefühl, dadurch, dass sich jetzt ja alle Leute irgendwie zeigen können in Social Media, dass das natürlich auch irgendwie interessanter wird, weil eben nicht mehr nur die Großen da funktionieren, sondern halt auch, ja, sich jeder irgendwie da seine Follower abholen kann oder so. Aber wie du schon sagst, ne, ein Gag zu haben oder ein Bit zu haben oder ein komplettes Programm ist dann schon noch ein großer Unterschied. Also, ich glaube, da strugglen ganz viele dran, oder? Von
Absolut, ja.
dem einen
Absolut.
viralen Hit dann was zu machen. Und es sind genauso diese kleinen Sachen. Ich meine, wenn man jetzt mal Stand-up in anderen Ländern anschaut, dann ist es halt einfach so, das sind halt einfach Künstler, die einfach diese Alltagsbeobachtung so gut erklären können. Und wenn wir jetzt mal wieder zurück zu deinem Bit mit dem Swingerclub gehen, ich meine, das ist so unfassbar lustig, weil es halt einfach so eine kleine Beobachtung ist, die dann auch irgendwie jeder versteht. Und du musst ja da keine Perücke für aufsetzen, sondern es ist einfach lustig, weil du es halt gut erzählst. Und für mich ist das irgendwie so eine komplett neue Art und Weise des Comedies. Also die es natürlich in anderen Ländern schon seit Ewigkeiten gibt, aber in Deutschland ist es halt neu und die Leute verstehen es halt jetzt irgendwie erst. Aber es über allem habe ich so das Gefühl, ist mittlerweile irgendwie so der Spruch, ja, aber man kann ja über gar nichts mehr Witze machen und man kann ja gar nichts mehr sagen. Worüber darf man denn Witze machen und vor allen Dingen, worüber darfst du Witze machen?
Also ich sage immer, grundsätzlich kannst du über alles Witze machen. So, ob das gut oder schlecht ist, das entscheidest nicht du, sondern das entscheidet ja der Zuhörer und der Zuschauer. Die Leute, die dann sagen, ah, das ist dann aber irgendwie ein bisschen scheiße, weil das sagt man nicht. Das sind ja die, die sowieso nicht drüber lachen. Und gleichzeitig auch die, die auch bewusst, und das nervt mich halt immer sehr, es bewusst falsch verstehen wollen, um dagegen schießen zu können, damit sie mal gehört werden. Weil sie wahrscheinlich sowieso in ihrem Alltag nicht so, wie soll ich sagen, nicht auffallen können oder nicht hören können. Und wenn sie dann auch noch mitlaufen, also sagen, oh ja, das finde ich auch lustig, dann fallen sie auch wieder nicht auf. Also sagen sie, nee, das ist nicht lustig, das macht man aber nicht, das ist aber nicht in Ordnung. Und dann frage ich mich immer, was macht man denn dann? Also was ist denn dann in Ordnung? Also wer darf denn was? Und ob etwas geschmackvoll ist oder nicht, das ist, das liegt einfach, das setzt sich ja durch, das ist ein natürlicher. Ja, es ist fast ein organischer Algorithmus, der sich durchsetzt, weil die Leute, die werden dir keine Bühne geben, wenn es halt einfach schlecht ist. So. Und solange es Menschen gibt, die das einigermaßen gut finden, was du da machst, wirst du auch deine Bühne kriegen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Spagat zwischen wie weit darf ich gehen und wo ist es noch lustig? Und vor allem, versteht ihr eigentlich, was ich euch damit sagen möchte? Also, wenn ich Witze über Behinderung mache, dann mache ich ja keine Witze über Menschen, die eine Behinderung haben, sondern ich mache Witze darüber oder ich erkläre den Moment, wie interessant es ist, wie manche Menschen mit dieser Unsicherheit umgehen oder halt was eben ihnen passiert, weil sie unsicher sind. Also eigentlich ist es nichts anderes als Spiegel vorhalten, aber auf eine handreichende Art und nicht mit dem Zeigefinger drauf irgendwie deuten und sagen, das macht ihr nämlich immer und das ist total scheiße. So, und das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern ich möchte halt einfach aufzeigen, was passiert eigentlich, wenn zwei Menschen zusammenkommen. Ich kann ja ein gutes Beispiel nennen. Ich hatte letztens in der ersten Reihe einen alten weißen Mann, wie man das so schon sagt, mit so einer Brille, der ganz streng da saß und fast gar nicht gelacht hat. Hätte ich den auf dem Parkplatz irgendwo gesehen, auch beim Supermarkt, und der hätte mich angeguckt, hätte ich gedacht, oh. Der findet mich gerade ganz schön ungeil. Der hat bestimmt was gegen mich. So hat er geguckt. Und vielleicht hätte er auch gedacht, oh, ich glaube, der denkt, ich bin so ein Alt-Nazi. So. Und der Typ hieß Peter. Ich habe den auf die Bühne geholt und habe mit dem so eine kleine Nummer gemacht. Und als ich dem auf die Bühne geholfen habe, weil die so ein bisschen hoch war, da hab ich ihn an der Hand genommen, habe ihn hoch, was ja an sich schon witzig ist, dass der Nichtbehinderte dem Behinderten auf die Bühne hilft. Das ist Inklusion. Und da hat er gesagt, Mensch, Junge, deine Hand ist doch ganz kalt. Der hat sich richtig Sorgen gemacht. Der hat gesagt, ist ja irgendwie, ist alles okay. So, ich war mal Arzt, hat er dann erzählt, und ist Kreislauf und so. Ich so, nee, ist alles in Ordnung. Trink mal was und so. Der war da total nett. Und dann habe ich den so eine Geschichte erzählen lassen. Und dann hat er so eine ganz warmherzige Geschichte über seinen Sohn erzählt, der dann irgendwie sehr früh mal verstorben ist. Und das war dann so toll. Und dann gab es Standing Ovation. Dann hat er seine Arme ausgebreitet. Der hat sich gefühlt wie ein Star. Und das wäre nie passiert, hätte ich den nicht auf die Bühne geholt und hätte zwei Sätze mit dem geredet. Hätte ich dem, wie gesagt, auf dem Parkplatz begegnet, wäre da eine ganz andere Situation draus entstanden, ein ganz anderer Eindruck. Daran sieht man, also erstmal Kommunikation, wie wichtig das ist. Und das ist halt wichtig, dass man erstmal kommuniziert mit den Leuten. Und dann daraus ergibt sich, was man darf und was man eben nicht darf. Ob ich jetzt mich über ihn lustig machen darf oder eben nicht. Und darf ich eigentlich als Behinderter, bedeutet das, ich habe einen Freischein. Ich würde niemals über Menschen mit einer geistigen Behinderung irgendwas erzählen, weil ich damit gar keine Berührung, keine Erfahrung habe. Dann würden sich Leute, die damit zu tun haben, sich bei mir beschweren und zu Recht. Wenn ich spüre, dass jemand das nutzt für sich, das Thema Behinderung, aber da gar keinen Bezug zu hat und das auch nicht gut macht, dann finde ich das furchtbar. Dann sollte man solchen Menschen auch keine Bühne geben, weil das ist ja auch im Alltag so. Also du lässt dir ja nicht etwas von jemandem erzählen, wovon der keine Ahnung, also ich lasse mir von einem Bankkaufmann nicht erzählen, wie ich mich zu ernähren habe und andersrum. Also es ist so, es ist, man muss irgendwie so ein bisschen, zumindest um die Authentizität zu wahren, wissen, wovon man redet. Das ist, glaube ich, wichtig, sich damit beschäftigt haben. Nur die Tatsache, dass ich selber im Rollstuhl sitze, gibt mir auch nicht das Recht, über Rollstuhlfahrer zu sprechen, weil das, was ich erzähle, muss sinnhaftig sein. Das muss logisch sein, meiner Meinung nach. Es muss irgendwo auch alle in Schutz nehmen, im weitesten Sinne, auch wenn ich mal böse bin. Aber vor allem, und das ist ja dann wieder die Kunst, es muss auch lustig sein.
Ja. Ja, das ist, ich finde es echt ein super spannendes Thema, wie du sagst. Jeder hat irgendwie so seine Kernkompetenz und das, womit er sich auskennt. Und wenn man dann darüber Witze macht, kann es halt einfach unfassbar lustig sein und anderen Leuten halt die Augen öffnen. Ich empfehle auf alle Fälle zu deiner Tour zu gehen. Geht nicht, gibt's nicht, heißt die. Termine gibt's auf deiner Internetseite und vor allen Dingen auf Instagram. Und wenn man schon mal da ist, dann guckt euch auf alle Fälle ein paar Videos an, weil die sind super witzig und da ist der Nachmittag ganz schnell vorbei, ohne dass man es gemerkt hat, weil man von einem ins andere Video scrollt. Also ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wie immer super viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir treffen uns demnächst mal irgendwo bei Schwalbe.
Tobi, ich danke dir sehr, sehr gerne. Lass uns mal wieder einen Kaffee trinken gehen. Ich würde mich sehr freuen.
So machen wir es. Ey,
Super.
danke.
Jo,
Tschüss.
ciao.